Liebe Gemeinde, wir haben heute den ersten Sonntag nach Ostern. Eine Osterwoche liegt hinter uns. Eine Woche, die uns hoffentlich mit Freude erfüllt hat, trotz all diesen Einschränkungen, trotz all dem, was uns bedrückt in dieser Corona-Zeit. So bedrückt wie die Jünger Jesu nach seinem Tod und seiner Auferstehung sind wir vielleicht nicht. Aber die Jünger, die haben sich verbarrikadiert. Sie waren in einem Raum, sie waren zerstreut. Und zwei dieser Jünger waren auch unterwegs nach Hause. Und diese Geschichte möchte ich heute zur Grundlage der Predigt nehmen und aus dem Lukas-Evangelium vorlesen. Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Abvers 13. Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer es war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr? Fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Was waren das für Ereignisse? Fragte Jesus. Na, das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der von Gott, vor Gott und vor dem ganzen Volk erstaunliche Wunder mit großer Vollmacht erfüllt hat. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert, zum Tod verurteilen lassen und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das alles geschah vor 3 Tagen. Aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da. Und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen, und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, wie die Frauen es gesagt hatten. Darauf sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden musste, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte. Doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus. Als sie sich hineinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sagten zueinander, war es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte? Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die 11 Jünger und die, die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Als sie da ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Petrus erschienen. Da erzählten auch die beiden Jünger aus Emmaus ihrer Geschichte, wie Jesus unterwegs mit ihnen gesprochen hatte und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, was für eine wunderbare Geschichte. Und sie ist so passend für diese Osterzeit. Wir bitten dich, dass du uns diese Geschichte näher bringst, dass du uns diese Geschichte durch deinen Heiligen Geist für uns verständlich machst und dass du mit dieser Geschichte in unser Leben und in unsere Situation hineinsprichst. Im Namen Jesu. Amen. Zwei Jünger Jesu, die waren unterwegs von Jerusalem nach Emmaus. Sie waren durch die Ereignisse der letzten Tage durcheinander und verwirrt. Und sie verstanden nicht so richtig, warum musste eigentlich Jesus sterben? Auf ihrer Reise, als sie so verzweifelt und traurig ihre Straße gingen, gesellte sich ihnen Jesus. Er schloss sich ihnen an und er gab sich ihnen zuerst nicht zu erkennen. Er fragte sie nach dem Grund ihrer Traurigkeit und warum sie kein Vertrauen zu Gott hatten in das Ganze, was geschehen war. Und dann fing er an, mit ihnen zu sprechen und ihnen das Ganze, den ganzen Sinn der Jesus-Geschichte zu erklären. Er wurde für sie zuerst zum Lehrer. Dann werden wir feststellen, dass er zum Gast und gleichzeitig zum Hausherr wurde. Dann gab es brennende Herzen und zum Schluss eine große Freude. Jesus gab ihnen Unterricht. Die Jünger, die unterwegs waren, waren auf einmal wie eine Bibelstundengruppe, wie ein Hauskreis unterwegs. Sie marschierten circa 11 Kilometer nach Hause. Und wir wissen nicht genau, bei welchem Kilometerstein Jesus zu ihnen stieß, aber er musste mit ihnen wohl einige Stunden unterwegs gewesen sein. Er hat ihnen wahrscheinlich einige Predigtlängen gehalten, um mit ihnen über das Evangelium und über die Wahrheit in der Bibel zu sprechen. Und so begann er bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Jesus ging mit ihnen durch die ganze Heilige Schrift. Angefangen von Mose über die Propheten bis zu den letzten Tagen. Und hat versucht, ihnen zu erklären, dass die Bibel alles vorausgesagt hat, bis Jesus verherrlicht wird, dass die ganze Geschichte der Rettung der Menschheit, auch die ganze Geschichte von Jesu Leiden, von seinem Tod und Auferstehung schon in der Bibel steht. Das alles wurde dort angekündigt. Die Emmaus-Jünger, sie hatten keine Bibel dabei. Die gab es damals nicht. Keine Gideon-Bibel, keine Luther-Übersetzung und überhaupt gar keine Bibel. Keine Taschenbibel. Aber schon als Kinder haben sie die biblischen Geschichten gehört. Sie wurden unterrichtet in der Bibel. Und was hat Jesus gemacht? Ja, vielleicht hat er beim 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 angefangen. Mit der großen Verheißung, die Adam und Eva, nachdem sie durch die Sünde, die sie begangen haben, aus dem Paradies vertrieben wurden von Gott. Dort bekamen sie die Verheißung, dass es ein Tag kommen wird, an dem ein Nachkomme der Frau, also Jesus Christus, der Schlange den Kopf zertreten wird. Und diese Schlange wird ihn in die Fersen stechen, dass er leiden wird. Und er erklärte ihnen, dass genau dies vor 2 Tagen am Kreuz geschehen ist. Da hat sie diese Verheißung erfüllt. Paar Kilometer entfernt von der Stelle, auf der sie sich jetzt befanden, spielte sich diese Heilsgeschichte ab. Und vielleicht erzählte ihnen Jesus von der Befreiung aus Ägypten. nämlich als damals die Israeliten, die unter der Knechtschaft Pharaos gelitten haben, dass sie ein junges Lamm schlachten sollten und mit dem Blut des Lammes die Türpfosten beschmieren, damit der Todesengel an ihrem Haus vorbeigehen kann. Und jeder, der seine Tür so markiert hat, bekannte damit, dass er zum Volk Israel gehört. Damit wurde auch schon die Geschichte von Jesus angekündigt, dass eines Tages stellvertretend für alle Sünde ein Lamm, makelloses Lamm geschlachtet wird und dass durch sein Blut wir von unseren Sünden und von der Strafe erlöst werden. Und möglicherweise hat Jesus ihnen durch die ganze Bibel erklärt, wie der ganze Kult im Tempel stattgefunden hat. Da wurden viele Tiere Tag für Tag geschlachtet. Hunderttausende, Millionen von Tieren über die Jahrzehnte und Jahrhunderte. Sie mussten sterben, stellvertretend für die Opfer der Menschen von damals. Tag für Tag. Monat für Monat, Jahrzehnt um Jahrzehnt wurde das Ganze wiederholt. Aber keins dieser Opfer war das verheißene Lamm, von dem die Bibel sprach, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nehmen konnte. Und Jesus sagte wahrscheinlich zu den Jüngern, und ihr seid jetzt Zeugen dessen gewesen, wie dieses Lamm, wie alle Menschen, am Kreuz gestorben ist. Und dass ab jetzt kein Opfer im Tempel oder irgendwo mehr nötig ist. Vor 3 Tagen wurde das Lamm Gottes geschlachtet. Nun hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Vielleicht erinnerte Jesus sie daran, was Jesaja in seinem Buch geschrieben hat, nämlich, dass er von einem Leidensknecht erzählte. Er wurde wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt. Und in Jesaja Buch Kapitel 53, Vers 7 lesen wir, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er wurde bedrängt, zerschlagen, aber sein Triumph wird es sein, dass er die Vergebung für viele bringen wird. Wir können uns vorstellen, wie Jesus Schritt für Schritt mit ihnen durch die ganze Bibel gegangen ist. Eine Bibelstelle nach der anderen hat er ihnen erklärt, die ganzen Zusammenhänge. Und er sagte ihnen, was ist eigentlich die Botschaft der ganzen Schrift? Und die Jünger, sie kannten zwar die Bibel, sie kannten alle diese Bibelstellen, aber sie haben die Botschaft nicht ganz verstanden. Deshalb sagte Jesus, und da lesen wir von im Johannesevangelium 5, die Verse 39 bis 40, ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass sie euch das ewige Leben geben kann. Und gerade sie verweist auf mich, sagte Jesus. Dennoch weigert ihr euch, zu mir zu kommen, damit ich euch das ewige Leben schenken kann. Die Jünger haben sich vielleicht zu akademisch, zu theoretisch mit der Bibel beschäftigt. Sie haben es auch nicht verstanden, dass diese Verheißungen sich erfüllt haben. Sie haben vielleicht die Bibel, die biblischen Geschichte, sich nicht so vor Augen geführt, dass es zu Jesus Christus hingeführt hat, dem verheißenen Messias. Sie wollten die Bibel studieren, aber sie öffneten sich nicht auf die ganze Wahrheit der Bibel. Euer Fehler ist, ihr kommt nicht zu mir, um Leben zu haben. Meine Lieben, es ist möglich, dass wir auch heute eine Bibel akademisch studieren, wo was steht, dass wir viele Bibelstellen sogar auswendig drauf haben. Wir können sie aufsagen. Es ist auch möglich, dass wir das alles gelernt haben, studiert haben und trotzdem nicht verstanden haben, dass die Bibel auf Jesus hinweist. Dass sich in Jesus Christus all das, was hier drinnen steht, all die Verheißungen Gottes erfüllt haben. Jesus Christus ist die Botschaft, um die es in der Bibel geht. Deshalb lies mit einem ganz, ganz großen Vertrauen die Bibel. Lies in der Bibel mit der Erwartung, dass Gott dir die Wahrheit immer wieder neu bestätigt, aufzeigt, dass du immer wieder darin bestärkt wirst, Jesus ist das Zentrum der Schrift. Und das Ergebnis wird bei dir sein, genauso wie bei den Jüngern. Deine Verwirrung schwindet, deine Unkenntnis weicht und auch deine Hoffnungslosigkeit und Trauer werden fliehen. Deshalb schau zu ihm, vertraue ihm und vertraue seinem Wort und dem, was da drinnen steht. Das Evangelium als Gottes Kraft zur Errettung. Jesus hat sich also den Jüngern als Lehrer gezeigt. Er hat sie unterrichtet. Nicht nur das, denn irgendwann waren sie am Ziel angekommen und im Vers 28 lesen wir, und es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte. Jesus wollte sich nicht aufdrängen. Er wollte, dass die Jünger aus ihrem persönlichen Bedürfnis, dass sie ihn einladen, bei ihnen zu bleiben, weil das aus ihrem Herzen kommt. Also tat er so, als würde er weitergehen wollen. Doch sie baten ihn inständig über die Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Sie drängten ihn sogar, in das Haus zu kommen. Luther übersetzt das sogar so, sie nötigten ihn. Das gefällt mir noch mehr. Das bedeutet für uns, wenn Jesus dir die Augen öffnet, wenn er dir die ganzen Zusammenhänge der Bibel klar macht, dann musst du ihm das Herz öffnen, ihn einladen in dein Lebenhaus, damit er dort zu Hause ist. Die Jünger haben das getan. Sie haben das Ziel erreicht und sie hatten ohne weiteres den Fremden gehen lassen. Trotzdem haben sie ihn eingeladen. Manche Menschen lassen Jesus einfach ziehen. Sie hatten vielleicht einen beschwerlichen Weg. Sie haben schwierige Lebensphase gehabt. Sie hatten Probleme in der Ehe, Probleme finanzieller Art. Sie waren krank. Oder jetzt in der Corona-Krise. Und nachdem ihre Not irgendwann zu Ende ging, nachdem sie viele steinige Straßen durchgehen mussten und sich währenddessen freuten, dass Jesus bei ihnen war, als sie dann aber in eine ruhigere, bequemere Lebensphase kamen, baten sie Jesus nicht ein, bei ihnen zu bleiben. Sie luden ihn nicht ein in ihr Herz. Sie öffneten ihm nicht alle Bereiche des Lebens, in schlechten, aber auch in guten Zeiten, sondern sie ließen ihn ziehen. Und Jesus ging weiter. Manche Menschen sagen, sie bräuchten nach einer schwierigen, ja, ermüdenden Woche, anstrengenden Woche, kräftezehrenden Woche etwas Ruhe. Da ist Jesus am Feierabend irgendwie lästig. Sie wollen sich ein paar Filme reinziehen lassen, ein kühles Bier rausholen, vielleicht irgendein Spiel mit jemandem spielen, am Computer telefonieren. Die Jünger Jesu hätten genauso argumentieren können, dass es für sie beschwerlich war in den letzten Tagen, dass sie so viel Stress hatten, dass sie sich das alles ansehen mussten und emotional sie am Ende sind, weil sie so aufgeregt sind über Jesu Tod und die Traurigkeit, die Ungewissheit, sie frisst an ihrer Seele. Sie bräuchten deshalb Ruhe. Und Gäste würden sie momentan total anstrengen. Aber sie baten Jesus nicht nur, dass er bei ihnen bleibt, sondern sie gewährten ihm sogar, dass er sich wie ein Hausherr verhält. Da lesen wir im Vers 30, denn er tat, was eigentlich der Hausherr tut normalerweise. Er nahm das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Die Frage ist, hast du dein Herz, hast du dein ganzes Leben Jesus eröffnet? Waren es vielleicht nur bestimmte Bereiche oder darf er an bestimmten Tagen, zu bestimmten Zeiten in dein Leben hineinkommen? Oder darf er dauerhaft da zu Hause sein? Deshalb die Bitte an dich heute, öffne dein Herz für Jesus. Öffne es ganz. Lass ihn nicht nur Gast bei dir sein, sondern der Herr, der Meister, der Regisseur. Übergebe ihm die Kontrolle. Lass ihn das Brot brechen. Lass ihn dich segnen. Soll er eines Tages sagen, wie wir das im Matthäus-Evangelium 25, Vers 35 lesen, ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus nicht eingeladen? Nein, bitte ihn, bedränge ihn, nötige ihn, Herr, bleibe bei mir. Du sollst für immer bei mir bleiben. Flehe ihn an. Die Nacht bricht hinein. Und schwierige Zeiten, so wie die jetzigen, sind wie eine Nacht. Und wir wissen nicht, wie lange es dauern wird. Wir werden Jesus auf jeden Fall brauchen, in diesen Zeiten, aber auch darüber hinaus. Mach deine Herzenstür auf und lade ihn ein, damit er sich in deinem Herzen Wohnung machen kann. Und als Jesus mit den Jüngern das Brot brach, den Segen sprach und es ihnen gab, lesen wir im Vers 31, da gingen ihnen auf einmal die Augen auf. Sie merkten gar nicht, was mit ihnen geschah. Sie waren vielleicht selbst davon überrascht. Sie merkten es erst, als es bereits geschehen war. Sie waren irgendwie die ganze Zeit fasziniert von diesem Fremden, wie er die Bibel ihnen erklärt hat. Sie wollten, dass er bei ihnen blieb. Aber erst als er das Brot brach, verstanden sie, wer er war. Ihre Augen wurden geöffnet. Sie konnten nun erkennen, wie diese ganzen Geschehnisse zusammenpassten. Wie viele Puzzleteile auf einem Tisch auf einmal zueinander passten. Wie daraus ein großes Bild, ein schönes, verständliches Bild entstand. Da fiel auf einmal der Groschen. Das Licht ging auf. Und das sollte auch heute geschehen. Bei uns. Bei dir und bei mir. Vielleicht immer wieder. Und als die Jünger dann zurückschauten, erinnerten sie sich, dass sie beide genau die gleiche Erfahrung gemacht haben mit Jesus. Jesus, der Lehrer, ist auf einmal nicht nur zum Gast, sondern zum Hausherr geworden, den sie eingeladen haben und der sie segnete. Und sie sagten, davon lesen wir im Vers 32, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schrift öffnete? Wisst ihr was? Das ist eins der großartigen Zeichen der Gnade Gottes. Der Geist des Menschen wird auf einmal lebendig gemacht. Das ist die Stunde Gottes, die Minute, die Sekunde. Es wird auf einmal hell. Wir können auf einmal sehen, wir erkennen, wir verstehen. Wir sind nicht mehr träge. Unsere Herzen brennen auf einmal. Unsere Herzen werden verwandelt und damit unser ganzes Leben. Vielleicht habt ihr gehört von einem John Wesley. Er war ein Methodistenprediger, damals noch anglikanische Geistliche. Und sein Leben bestätigt uns, man kann sich Christ nennen, aber in Wirklichkeit kein Christ sein. Man kann sogar als Geistlicher, als Pastor predigen und nicht an das glauben, was man predigt. Im Jahre 1735 schrieb Wesley in seinem Tagebuch, mein Hauptmotiv nach Georgia zu gehen, ist die Hoffnung, meine eigene Seele zu retten. Ich hoffe, den Sinn und die Bedeutung des Evangeliums endlich zu verstehen, wenn ich es den Heiden predige. Ein Jahr später traf einen Christen namens Spangenberg und dieser fragte Wesley, sag mal, kennst du eigentlich Jesus Christus? Wesley antwortete, ja, ich weiß, dass er eigentlich der Retter dieser Welt ist. Das stimmt, sagte Spangenberg. Aber weißt du, dass er auch für dich am Kreuz gestorben ist? Dass er dich gerettet hat? Wesley, ja, das hoffe ich, dass er auch für mich starb, um mich zu retten. Daraufhin Spangenberg, glaubst du das wirklich und persönlich? Und Wesley antwortete zum Schluss, ja. Später sagte er, als er sich an das Gespräch erinnerte, ich fürchte, mein damaliges Bekenntnis war leer und hohl. 2 Jahre später, am 24. Mai 1738, schrieb er in seinem Tagebuch Folgendes. An diesem Abend ging ich eigentlich widerwillig, ungern zu einer Versammlung in London. Dort las jemand aus einem Vorwort von Martin Luther zum Römerbrief. Es war abends etwa Viertel vor neun. Ich war ziemlich müde, aber auf einmal hat Gott in meinem Herzen eine Veränderung bewirkt. Und zwar durch den Glauben. Auf einmal fühlte ich, wie mein Herz zu brennen begann. Auf einmal war ich hellwach und ich hörte ganz genau zu. Und ich spürte, dass ich in diesem Moment angefangen habe, Jesus zu vertrauen. Christus allein war meine Rettung. Da habe ich es verstanden und ich bekam die Sicherheit, dass er am Kreuz auch für mich und für meine Sünden gestorben ist, dass die Kraft seiner Auferstehung Bedeutung für mein Leben hat. Ja, und ich wusste, ich bin jetzt frei vom Gesetz und von Sünde. Und am nächsten Morgen schrieb Wesley, als ich erwachte, war Jesus der Herr in meinem Herzen. Nicht nur in meinem Herzen, auch in meinem Mund. Ab diesem Moment begann Wesley vollmächtig zu predigen, mit voller Überzeugung, mit Charisma. Vielleicht mag es bei uns, bei dir, bei mir nicht so dramatisch gewesen zu sein, als für dich oder für mich Licht wurde, als der Groschen fiel. Wenn aber das Herz zu brennen beginnt, dann ist dies gewöhnlich das Zeichen, dass bei dir ein Licht angegangen ist. Und dann hast du begonnen zu sehen, wer Jesus wirklich ist. Dann sind dir die ganzen Zusammenhänge klar. Und da hat Jesus dein Herz ergriffen. Die Frage, brennt dein Herz für Jesus? Immer noch oder überhaupt? Damit kommen wir zum letzten Punkt. Das Ende der Geschichte mündet in eine Feier, kann man sagen. Als die beiden Jünger erkannten, dass es Jesus war, ist bereits die Sonne untergegangen. Dennoch gab es für sie noch eins zu tun. Sie machten sich sofort auf den Weg zurück nach Jerusalem zu den Aposteln und ihren Freunden. Im Dunkeln, 11 Kilometer, Fußmarsch. Wir lesen ab Vers 33, und sofort brachten sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die 11 Jünger und die, die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Petrus erschienen. Da erzählten auch die beiden Jünger aus Emmaus ihre Geschichte, wie sie Jesus unterwegs getroffen haben, wie er mit ihnen gesprochen hatte und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Wir können uns das vielleicht vorstellen, wie der eine zum anderen außer Atem sagte, als sie die Treppe hochgehen wollten zu dem Raum, in dem sich die Jünger versammelt haben. Ich sag's ihnen. Nein, ich erzähle es. Nein, nein, doch, ich mache das. Und sie stürmten die Treppen hinauf zu dem Raum und sagten zueinander: Was für ein Raum, Lärm ist dort in diesem Raum. Was geht da vor sich? Hört sich an, als ob man da drinnen tanzen würde. Interessanterweise tanzen die jüdischen Gläubigen sehr viel. Das war damals so und es ist auch bis heute so. Je orthodoxer ein Jude ist, desto mehr tanzt er. Und wenn sie tanzen, dann tanzen sie wirklich. Das ist nicht nur so eine kleine Bewegung. Damals war dieser Raum, wo die Jünger versammelt waren, voll Freude, voll Lärm und vielleicht vor Tanz. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und die Jünger öffneten die Tür und riefen: Der Herr ist auferstanden und wir haben ihn getroffen, wir sind ihm begegnet, er hat mit uns gesprochen und er hat uns erklärt, wie wir die Bibel zu verstehen haben. Und einer der Anwesenden, die da so gefeiert haben, drehte sich mit einem Lächeln zu ihnen und sagte: Ja, das wissen wir schon, der Herr ist auferstanden, er ist sogar dem Petrus erschienen. Kommt rein, freut euch mit uns, wir wollen das feiern. Es gibt am Ostern und um Ostern herum ein Osterlachen. Die orthodoxen Christen, die eher im Osten angesiedelt sind, aber nicht nur, sie lachen am Ostersonntag. Und zwar herzhaft, hemmungslos. Warum? Sie lachen den Tod aus, weil Jesus den Tod besiegt hat. Er ist auferstanden. Und dadurch hat er uns eine neue Perspektive gegeben, uns Christen, die wir an ihn glauben. Eine Perspektive der Ewigkeit, so wie er auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Deshalb freuen wir uns. Willst du dich auffreuen und mit den Jüngern Jesu feiern? Willst du dich auch freuen und ein Herz voll Freude haben, ein brennendes Herz? Hast du auch erkannt, dass es in der Bibel um Jesus geht? Alles läuft darauf hinaus, dass Jesus kommt als der versprochene, der verheißene Messias, dass sich in ihm alles, alle Verheißungen erfüllen werden. Wenn du das glaubst, wenn du das begriffen hast, dann hast du genügend Grund zur Freude. Was wird das für Lob und für Freude sein? Ja, was für ein Tanzen in der Ewigkeit, wenn sich das Ganze erfüllt. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Was für ein herrlicher Tag. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Und wir danken dir für diese Bibelstunde mit Jesus, die er mit seinen Jüngern gehalten hat. Wir danken dir dafür, dass er nicht nur damals bei den beiden Jüngern, sondern auch uns heute die Bibel erklären möchte, die ganzen Zusammenhänge. Herr, bitte, lass uns das begreifen. Lass es uns das Wissen in unser Herzen hineinrutschen, damit sie brennen, mit Freude erfüllt werden und damit diese Freude auf unsere Zunge kommt, in unsere Hände und Füße und wir diese Freude zu anderen Menschen bringen. Herr, segne uns bitte dabei. Lass uns bitte freuen drüber. Und lass uns auch griesgrämige Gesichter ablegen und die Freude bis zu unserem Mund hinaufkommen. Herr, wir danken dir dafür, dass Jesus auferstanden ist, dass er wahrhaftig auferstanden ist. Amen.